Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt herzlich willkommen. Und wir starten mit einem Klassiker, der jetzt sein Revival erlebt. Gloria Gaynor ist das, die zu ihrem Hit I Will Survive zeigt, wie man sich wegen Corona richtig die Hände wäscht. Während die Krise die einen bedrückt, laufen wiederum andere in dieser Zeit zur kreativen Höchstleistung auf, vor allem online. Das gilt nicht nur für motivierende Songs, nein, sondern auch für politische Demonstrationen. Denn auch die finden mittlerweile online statt. Die erste dieser Art gab es gestern Abend und wie genau die abgelaufen ist, erfahren Sie gleich bei uns. Außerdem blicken wir auf die Situation von selbstständigen Journalisten und Journalistinnen, denen wegen Corona immer mehr Aufträge wegbrechen. Zunächst nehmen wir uns aber einen Vorschlag zur Brust, den man auch in Zeiten einer Pandemie mit Vorsicht genießen muss. Es geht um Fake News. Angesichts der internationalen Corona-Krise haben viele ein enormes Informationsbedürfnis. Gibt es Ausgangssperren in meiner Stadt? Wie wird Kinderbetreuung organisiert? Und an wen kann ich mich wenden, wenn ich Hilfe brauche? Das sind nur einige der Fragen, die sich Bürgerinnen und Bürger täglich stellen und bei denen sie nach Antworten suchen. Die Medien laufen unterdessen zu ungeahnten Höchstleistungen auf, informieren täglich, regional, bundesweit und international über alle Neuentwicklungen und Hintergründe. Aber auch Fake News über Corona werden über WhatsApp und YouTube immer professioneller produziert und verbreitet. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius möchte dem jetzt einen Riegel vorschieben, und zwar mit einer Anpassung des Bußgeldkatalogs und Strafandrohungen. Das sagte er heute dem Spiegel in einem Interview. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio, erläutern Sie uns doch kurz, wie Pistorius genau gegen Corona-Fake News vorgehen will.
Also der niedersächsische Innenminister ist da recht vage geblieben. Er hat das Bundesjustiz- und Innenministerium zum Handeln aufgefordert. Konkret hat er gefordert, entweder das Infektionsschutzgesetz anzupassen, also sich sozusagen im Kontext von solchen Epidemien der Verbreitung von Falschinformationen zu widmen und die zu bestrafen, oder in einer zweiten Möglichkeit die Gesetze über Ordnungswidrigkeiten und das Strafgesetzbuch anzupassen. Details hat er offen gelassen. Das Innenministerium in Niedersachsen hat mir dazu einen Fragenkatalog auch bislang nicht beantwortet, denn da stellen sich Grundsatzfragen. Die Wahrheit ist ja nicht immer so einfach festzustellen. Was wäre die Instanz, die das tut? Geht es bei falschen Nachrichten um die Urheber? Wie finde ich die? Und bei der Verbreitung, wie kann ich da Vorsatz nachweisen? Oft findet das ja wirklich statt, weil etwas geglaubt wird, zum Beispiel, weil man andere Menschen warnen möchte. Und das Ganze ist natürlich ein bisschen unglücklich im Kontext dieser Krise, denn die Dinge verändern sich auch. Zwei Beispiele vom Samstag. Es gab zwei WhatsApp-Nachrichten. Die eine hat das Gesundheitsministerium von sich aus auf Twitter dementiert, nämlich, dass es weitere starke Einschränkungen im öffentlichen Leben geben wird und die geplant seien. Das gab es aber dann am Montag. Und die zweite war eine falsche WhatsApp-Sprachnachricht aus der Uniklinik Wien, wonach Ibuprofen Corona-Infektionen verschlimmere. Die Klinik hat erklärt, das kommt nicht von ihr, eine Fälschung. Und heute hat dann die WHO wirklich davor gewarnt, Ibuprofen bei Corona-Symptomen ohne ärztlichen Rat einzunehmen. Wenn die Fake News von gestern, also heute im Resultat, zu Tatsachen werden, dann können natürlich das diejenigen ausnutzen, die sagen, seht her, ihr könnt den offiziellen Stellen nicht vertrauen, es gibt hier noch eine andere Wahrheit.
Hm. Welche Reaktionen gibt es denn bislang auf den Vorstoß von Pistorius? Wird er unterstützt oder handelt es sich dabei mehr um eine Einzelmeinung?
Bislang findet der Vorschlag keine Unterstützung. Boris Pistorius ist auch bekannt, in Sachen Internetgesetzen mal etwas weiter zu zielen. Stichwort Klarnamenpflicht zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Das Bundesinnenministerium hat bereits abgewunken, hat gesagt, geeignete Kommunikation ist das beste Mittel. Ähnlich hat sich seine Parteikollegin, Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, zu Wort gemeldet. Sie hat gesagt, Fakten und gesundes Misstrauen ist das Beste. Aber sie hat auch gesagt, dass Twitter, Facebook, Google noch mehr tun müssen, um solche Fake News aus dem Verkehr zu ziehen. Die arbeiten ja mit der Weltgesundheitsorganisation und Instanzen zusammen, priorisieren diese Informationen, aber zum Beispiel hat Facebook keinen Einblick, was in WhatsApp-Gruppen oder privaten Facebook-Gruppen geteilt wird. Und auch aus den Ländern gab es da sehr große Zurückhaltung. Der Deutsche Journalistenverband hat gesagt, Vorsicht, nach der Corona-Krise können dann, Zitat, Medienhasser, Rechtsextremisten und Verschwörungstheoretiker wegen allen möglichen Dingen Journalisten und Publikationen verklagen. Das würde vielleicht keine Verurteilung geben, aber eine Menge Arbeit für Rechtsabteilungen.
Der richtige Umgang mit Falschnachrichten und Lügen im Internet beschäftigt uns ja schon länger. Und bislang gibt es von Expertinnen und Experten ja recht einhellige Meinungen dazu, dass Informationen nämlich nicht vom Staat reguliert werden sollten, sondern von Unternehmen bzw. Online-Diensten wie YouTube und WhatsApp selbst, indem sie entsprechende Meldestrukturen schaffen oder eben von Journalistinnen und Journalisten, die Falschmeldungen als solche ausweisen sollen. Warum ist man denn da so hinterher, einen solchen Mechanismus nicht in die Hände des Staats zu legen?
Weil wir natürlich in einer pluralen Gesellschaft leben und der Staat nicht das Wahrheitsmonopol hat. Und weil natürlich eine solche Infrastruktur mit direktem staatlichen Zugriff schnell missbraucht werden kann. Das ist ja auch was, was Aktivisten aus repressiveren Ländern zum Beispiel am deutschen Netzwerk Durchsetzungsgesetz kritisieren. Das wurde zum Beispiel in Russland und Singapur explizit im Gesetzgebungsprozess für deren, in Anführungszeichen, Fake-News-Gesetze zur Begründung herangezogen. Da geht es aber dann auch darum, Oppositionsmeinungen zu unterdrücken. Und ein anderes Argument ist natürlich der Chilling-Effekt, also die Abschreckung, sich überhaupt zu äußern, denn wenn plötzlich das Verbreiten von Nachrichten so problematisch ist unter dem Vorbehalt, dass man belangt werden kann, kann das auch zur Folge haben, dass sich Menschen lieber gar nicht mehr zu Wort melden.
Wenn wir jetzt noch einmal auf die Länder um uns herum schauen, die ja auch von Corona betroffen sind, wie wird dort derzeit mit Falschnachrichten zu Corona umgegangen?
Dass es ein Thema ist, zeigt sich schon daran, dass das Phänomen schon einen Namen hat, nämlich analog zur Pandemie die Infodemie. Und man muss sagen, dass Desinformation inzwischen auch sehr professionell gemacht wird und auch sehr glaubwürdig erscheint oft. Es gibt kein Land, das keine Probleme damit hat, von Polen bis Spanien. Konkret hat vor allem Großbritannien jetzt eine Taskforce eingesetzt, die sich damit auseinandersetzt. Die meisten anderen Länder in Europa versuchen, mit eigenen Informationen entgegenzusteuern. Anders ist das in Asien. Singapur zum Beispiel lässt Facebook ganz viel blocken. Malaysia, Indonesien gab es Verhaftungen. China sowieso, da wird gerade auch ein bisschen versucht, das Krisennarrativ, die Reaktion darauf ein bisschen umzuschreiben. Und insgesamt muss man natürlich gucken, wie sich das entwickelt, denn die Krise fordert uns heraus, die Normen verschieben sich vielleicht. Heute hat A1, der größte österreichische Mobilfunkanbieter, eingeräumt, dass man jetzt freiwillig Bewegungsprofile seiner Kunden an die Regierung liefert, um zu gucken, ob Ausgangssperren etwas bringen. Das hätte man sich vor 2 Wochen nie vorstellen können. Und natürlich verschiebt sich gerade etwas und davor haben Bürgerrechtler gerade Sorgen.
Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio über den Umgang mit Falschnachrichten zu Corona. Auch wenn Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius mit seinem Vorstoß eher alleine dasteht, auch Einzelvorstöße zu Einschränkungen der Meinungsfreiheit im Zuge einer solchen Krise sind sicherlich mit Aufmerksamkeit und Vorsicht zu beobachten. Auch das derzeitige vielerorts geltende Verbot von Versammlungen stellt sicherlich eine im Zuge der Corona-Pandemie angebrachte Maßnahme dar, muss aber mit Augenmaß eingesetzt und dann schnellstmöglich auch wieder ausgesetzt werden. Denn auch hier handelt es sich um einen empfindlichen Eingriff in die Bürgerrechte. Wie demonstriert man zum Beispiel in Zeiten von Corona? Dass das zumindest nicht gänzlich unmöglich ist und man dafür auch nicht unbedingt körperlich anwesend sein muss, haben gestern Abend die Gegner von Stuttgart 21 bewiesen. Und wie genau, das berichtet Uschi Götz.
Und was Sie auch treiben, wir werden oben bleiben. Und
Punkt 18 Uhr geht's los. Eine Gruppe von 8 Leuten, alle mittleren Alters, ist auf YouTube zu sehen. Was sonst bei den Demonstrationen durch die Stuttgarter Innenstadt schallt, ruft heute die Gruppe Capella Rebella, nennen sie sich. Capella Rebella ist mit Blasinstrumenten ausgestattet und wird gleich mehrmals zu hören sein. Die Dramaturgie ist gleich wie sonst bei den Montagsdemos gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21. Heute das erste Mal virtuell, aufgezeichnet in einer Art Halle. Moderatorin Angelika Link, eine Stuttgarter Gynäkologin, begrüßt die Zuschauer.
Eigentlich haben wir erstklassiges Demo-Wetter, doch wir erleben die erste Montagsdemo seit über 10 Jahren, die nicht unter freiem Himmel stattfinden kann.
Parkschütze steht auf Angelika Links Pullover. Auf einem Banner im Hintergrund sind sich kreuzende Bahnschienen zu erkennen.
Das alles beherrschende Thema ist die Corona-Pandemie und die drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die sinnvoll sind, um deren schlimmste Folgen für die gesundheitlich Schwächsten zu vermindern.
Stellt sie klar, immer mehr Zuschauer melden sich in einem parallel laufenden Chat zu Wort. Weiter so. Der Virus kann die Wahrheit nicht bremsen, schreibt Trainer Lars Nubes. Oberbleiber. Liebe Grüße aus dem hohen Norden. Diese Nachricht kommt von einer Gela Schmidt. Ich bin vor 2 Jahren nach Sachsen gezogen, schreibt Olga B. und bin nur noch selten bei den Montagsdemos dabei. Heute bin ich wieder dabei. Toll seid ihr. Jetzt ist der Vorsitzende der Fraktionsgemeinschaft SÖS Linke Plus im Stuttgarter Gemeinderat, Tom Adler, an der Reihe. Er beschwört in seinem Redebeitrag den gewachsenen Zusammenhalt der Stuttgart 21 Gegner.
Wir wollen also unseren über mehr als 10 Jahre gewachsenen solidarischen Zusammenhang bewahren.
Magdeburg übernimmt euch live auf seiner Facebook-Seite, ploppt jetzt eine Nachricht im Chat auf. Christina Lips stellt fest, was für eine ermutigende Veranstaltung. Wir schauen live aus Baden-Baden zu und sind froh über diese Möglichkeit. Tom Adler kündigt derweil an, wie es weitergeht mit den Montagsdemos.
Jeden Montag um 18 Uhr geht jetzt also Obenbleiben TV mit einer Montagsdemo ins Netz. Seien Sie bitte nachsichtig mit uns. Wir sind alles andere als perfekt und immer noch dabei, dieses Format auszuarbeiten. Sie kennen uns ja, wir sind politisch aktive Menschen, keine Online-Medienprofis. Dies ist also ein erster Versuch.
Und bei der Demo geht es weiter mit Musik und den sonst in der Stuttgarter Innenstadt hörbaren Rufen.
Attacke! Attacke!
Schiefbeinhof ist kacke!
Attacke! Attacke!
Schiefbeinhof ist kacke!
Dann bekommt Hauptredner Gottfried Ohnmacht Neugebauer das Wort.
Wer Köln kennt, der weiß, dass in dem zu kleinen Kölner Hauptbahnhof manchmal zwei...
Es geht um Gleise, um Bahnhöfe, die schlecht oder gar nicht funktionieren. Die kleine Studiogruppe applaudiert immer wieder. Auch beim Schlussappell, der Stuttgarter Kopfbahnhof muss bleiben. Fazit des Hauptredners...
Online oder offline? Wir werden unsere Proteste wohl noch eine Weile fortsetzen müssen.
Freunde schöner Kopfbahnhöfe, lasst uns Kopf an Köpfe stehen.
Mit diesen Klängen verabschieden sich die Projektgegner. Moderatorin und Ärztin Angelika Link nutzt die Gelegenheit und erinnert alle Zuschauer daran, länger als sonst die Hände zu waschen.
Und wir waschen Tag für Tag.
Uschi Götz über eine Online-Demonstration in Zeiten von Corona. Wer frei oder selbstständig, zum Beispiel in der Kulturszene oder im Bildungsbereich arbeitet, hat durch die Pandemie auch schon mal mit Existenzängsten zu tun. Was tun, wenn Aufträge wegbrechen, Termine nicht mehr stattfinden, Kurse oder Veranstaltungen eingestellt werden? Wie soll man dann noch seine Miete zahlen? Das sind Fragen, die auch Journalistinnen und Journalisten betreffen. Immerhin wird ein erheblicher Teil der Berichterstattung in Deutschland von eben solchen freien und selbstständigen Kolleginnen und Kollegen getragen. Einer von ihnen ist der Kulturjournalist Rüdiger Suchsland, mit dem ich nun verbunden bin. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Als Kulturjournalist berichten Sie ja über genau die Veranstaltungen, die jetzt reihenweise abgesagt werden, also Lesungen oder Filmpremieren. Die finden aber gar nicht mehr oder ja eben nur noch sehr eingeschränkt statt. Wie gehen Sie damit um?
Ja, im Augenblick kann man in der Hinsicht nicht viel machen. Also tatsächlich gibt es gar keine Filmpremieren mehr. Es gibt auch keine, die Kinos sind ja alle zu. Es gibt keine Filmstarts, die werden auf den St. Nimmerleinstag verschoben. Es gibt auch keine Filmfestivals. Zum Beispiel wäre in der kommenden Woche in Österreich die Diagonale angelaufen. Darüber hätte ich berichtet für verschiedene Sender. Das gibt's nicht. Und klarerweise, da ich auch einzelne Lehraufträge habe, sowas fällt dann auch weg, klar.
Wenn ich Sie so direkt fragen darf, denn das ist natürlich auch relevant. Was bedeutet das finanziell für Sie?
Naja, es brechen erstmal die ganzen Honorare weg, die sind dann nicht da. Natürlich hat man erstens einen Puffer. Zweitens gibt es auch neue Dinge. Also wir sprechen jetzt miteinander sowieso. Die Berichterstattung im Deutschlandfunk zum Beispiel ist sehr stark auf Corona ausgerichtet und man spricht dann auch über Corona. Denn Kultur ist ja nicht nur diese Terminberichterstattung, neue Filmstarts, Filmfestivals. Es ist auch Analyse, es ist auch Durchdenken, Vertiefen, auch Irritationen und Nachfragen. Und das können wir vielleicht sogar ein bisschen mehr tun. Ich habe auch schon den Eindruck, dass ein bisschen mehr Platz für bestimmte Themen da ist in den Redaktionen.
Schon letzte Woche forderte der Deutsche Journalistenverband Kulturstaatsministerin Monika Grütters auf, freie Journalistinnen und Journalisten vor dem Hintergrund wegbrechender Aufträge durch Corona nicht im Regen stehen zu lassen und fordert Liquiditätshilfen, wie sie das Bundeswirtschaftsministerium für Unternehmen in Aussicht gestellt hat. Ist das eine Maßnahme, die Sie begrüßen würden?
Ja, unbedingt. Und jetzt nicht nur aus Eigeninteresse, sondern man muss sagen, wenn man beim Deutschlandfunk arbeiten kann, zum Beispiel wie ich, dann ist das ja schon mal ganz gut. Es gibt Journalisten, glaube ich, gerade im Bereich des Lokaljournalismus, denen geht es weitaus schlechter. Und wir müssen da solidarisch sein. Solidarität ist jetzt eh gefordert. Und man kann sich ja auch fragen, wenn es Wirtschaftshilfen für alle möglichen Bereiche und sehr zu Recht, muss ich dazu sagen, gibt. Es gibt auch Wirtschaftshilfen zum Beispiel für die erwähnten Kinos und die Verleiher, die jetzt eben keine Filme rausbringen können. Dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum es nicht auch für die Kulturjournalisten genauso die entsprechenden Solidarleistungen geben sollte. Freie sind oft nur prekär versichert. Insofern müssen hier Sonderfonds kommen. Es gibt aber auf der anderen Seite ja, ich habe es gesagt, auch Profiteure dieser Situation. Und zu den Profiteuren gehören zum Beispiel die Streamingdienste, wenn wir vom Kino reden, dass bestimmte Filme gestreamt werden. Viele Leute schließen jetzt entsprechende Abos ab. Und da könnte man natürlich auch mal nachdenken, ob man nicht eine Sondersteuer erhebt für diese zusätzlichen Gewinne. Auch die ganzen Lieferservice und das dann umleitet, das in einen Fonds tut, der dann wiederum unter anderem Kulturjournalisten und überhaupt dem Kulturbereich zugutekommt.
Viele Medien werden ja schon seit langem auch dafür kritisiert, dass sie in ihrer Berichterstattung eigentlich zu termingetrieben sind. Das heißt, die Terminkalender und Treffen von Politikerinnen und Politikern oder eben Veranstaltungstermine beeinflussen zu stark, worüber berichtet wird. Vielleicht ist das ja jetzt auch eine Chance für eine positive Veränderung im Medienbetrieb.
Ja, das hoffe ich sehr. Also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht dann, was man manchmal schon in Politikerreden hört, so zu diesem Schmuh kommen, die Krise ist eine wahnsinnige Chance und wir müssen jetzt nachhaltiger werden und selbst besinnen. Auf der anderen Seite, klarerweise, kann die Kultur hier wieder zu ihrer Kernaufgabe zurückkommen. Mhm. Ich habe schon gesagt, Analyse vertiefen und auch nachfragen. Und ich glaube auch, dass dieses zu sehr Termine abhaken, dass das nicht besonders interessant ist. Also da sollten wir von wegkommen, vielleicht auch in Zukunft. Und wir können ein bisschen Themen aufgreifen, die sonst links liegen gelassen werden. Das ist, glaube ich, jetzt auch eine Chance. Ich merke es auch, dass die Redaktionen schon entsprechend arbeiten und dann plötzlich sich für Sachen interessieren, die sonst wahrscheinlich nicht unser Thema wären.
Kulturjournalist Rüdiger Suchsland darüber, wie sich die Kulturberichterstattung durch Corona verändert hat. Vielen Dank. Bitte. Tschüss. Abseits von Corona passieren natürlich auch noch andere Sachen auf der Welt und um die geht es jetzt bei uns. Wir blicken nach Großbritannien. Die Insel hat, wie wir alle wissen, mittlerweile die EU verlassen. Aber wer denkt, dass dort deswegen jetzt nun die EU-Berichterstattung abnimmt und es dahingehend kein Interesse mehr gibt, der hat sich getäuscht. Jedenfalls, wenn man auf die britische Zeitung The Guardian schaut. Die weitet ihre Berichterstattung über Europa nämlich aus. This is Europe heißt die neue Serie und Daniela Siebert stellt sie vor.
Großbritannien verlässt Europa, der Guardian tut das nicht, schreibt die Chefredakteurin der britischen Zeitung Catherine Viner auf deren Internetseite. In diesen Tagen hat der Guardian eine Artikelserie gestartet, die diesen Anspruch untermauert. Sie heißt This is Europe. Verantwortlich dafür ist Catherine Butler.
The context is Brexit. We at The Guardian wanted to make a statement, send a strong signal that while the UK might be leaving the EU, The Guardian is definitely not leaving Europe. So
that's der Brexit ist der Kontext. Wir wollten Stellung beziehen und ein starkes Signal senden, dass das Vereinigte Königreich zwar die EU verlässt, wir das aber definitiv nicht tun. Das war unser Startpunkt. Daraus entwickelte sich die Idee, unsere Berichterstattung über Europa zu intensivieren. Als Publikum stellen wir uns alle vor, nicht nur Remain-Wähler, sondern alle, die sich für Europa interessieren, das Gute und das Schlechte.
So anyone who's interested in Europe will be interested in the reporting we're going to produce.
This is Europe heißt auch mehr Arbeit und Präsenz für den deutschen Guardian-Korrespondenten Philipp Oltermann. Der 38-jährige Norddeutsche hat jahrelang in Großbritannien gelebt. Schon für die erste Woche der Serie war der Korrespondent sehr aktiv. Nicht unbedingt mit ganz anderen Themen, als er sie sonst auch berichtet hätte, aber mit mehr Raum, mehr Recherche, mehr Austausch mit anderen Guardian-Reportern anderswo in Europa.
In diesem Projekt This is Europe wollten wir versuchen, kontinentübergreifende Probleme, Trends uns genauer anzuschauen und auch Lösungen dazu. Mit Kollegen in London haben wir uns ein paar Datensätze angeguckt und haben uns gedacht, es ist interessant, uns mal genauer mit dem demografischen Wandel zu befassen. Nicht nur aus einer nationalen Perspektive, dass wir da sozusagen versuchen, diese Wanderung innerhalb der EU, die demografischen Wandel, dass man die versucht sozusagen holistisch zu erzählen.
Heraus kam unter anderem ein tiefschürfender Bericht von ihm über das neue deutsche Fachkräfteeinwanderungsgesetz und den Zusammenhang mit unserem Pflegesystem. Außerdem schrieb Oltermann für die Serie über die Heringfischerei vor Rügen und die Stimmung in Hanau nach dem Massaker dort. Weitere Artikel der Serie This is Europe steuerten andere Korrespondenten bei. Sie behandelten zum Beispiel die Lobbyarbeit, mit der die Erdölindustrie auf EU-Politiker einzuwirken versucht, die Kunstszene in Vilnius und Ernährungsforschung in den Niederlanden. Alle Ressorts der Zeitung sollen in das Projekt einbezogen werden, von Sport bis Lifestyle. Auch alle Kanäle bis hin zum Podcast. Auch von den eigenen Lesern wünscht sich der Guardian Themenvorschläge für die Serie. Finanziell setzt der Guardian sowohl auf Abonnenten als auch auf Spender. Eine Paywall wie beim Online-Auftritt vieler anderer Zeitungen gibt es nicht. Daher gibt es für This is Europe durchaus auch ein finanzielles Motiv.
We rely on readers to contribute to us.
Wir verlassen uns darauf, dass die Leser uns direkt unterstützen, freiwillig. Und wir bitten sie um Unterstützung. Das ist unser Modell. Daher hat das eine Logik. Wir produzieren mehr Journalismus und hoffen dafür auf unterstützende Reaktionen, auf Investitionen in unsere Arbeit, weil sie auch den Lesern nützt. Bei den Einnahmen spielt Festland-Europa eine bedeutende Rolle. Am meisten Leser gäbe es in Deutschland, sagt Catherine Butler, gefolgt von Frankreich, Irland, Spanien und Schweden. Alles in allem mache das 15% der Einnahmen aus. Genauere Zahlen verrät die Redaktion nicht. This is Europe ist, wenn man so will, ein europafreundlicher Angriff des Guardian auf breiter Front. Auch mit einem Newsletter und mit Veranstaltungen vor Ort treibt die Zeitung ihren Ansatz voran. Philipp Oltermann versteht das aber nicht als Schmusekurs.
Wir nehmen jetzt nicht an, dass unsere Leser fanatische Befürworter der EU sind. Das wäre Quatsch. Wir sind kritische Berichterstatter. Natürlich müssen wir auch die Entscheidung der EU hinterfragen. Der Grundsatz ist, dass wir versuchen, uns mit internationalen Trends zu befassen, in denen es nicht nur um nationales Interesse geht.
Zumindest in Klickzahlen zeigt sich das Interesse der Leser nach Angaben des Guardian. Demnach fand This is Europe in der ersten Märzwoche das größte Leserinteresse, gleich nach Informationen zum Coronavirus. Allerdings wird aus einem Klick noch lange nicht automatisch ein Euro oder gar ein britisches Pfund für die Redaktion. Für genaue Zahlen, wie viel mehr neues zahlendes Publikum es durch die Serie gebe, sei es noch zu früh, lässt uns der Guardian wissen.
Daniela Siebert über die britische Zeitung The Guardian, die ihre Berichterstattung über Europa intensivieren wird.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Axel Gödig, ich bin hier der stellvertretende Lokalchef in Northeim. Die Zeitung heißt Hessisch-Niedersächsische Allgemeine. Wir sind heute unterwegs gewesen in unserer Innenstadt und haben gesprochen mit den Geschäftsinhabern, wie die zurechtkommen mit der Weisung der Landesregierung, dass sie ihre Geschäfte schließen müssen. Klar, wird Verständnis geäußert von einigen, aber es gibt auch welche, die sich gar nicht genügend darüber informiert fühlen, zu wem sie nun eigentlich gehören. Es gibt zum Beispiel Fotografen, die meinen, sind doch Handwerker, die könnten offen lassen. Dann gibt es bei denen, die also genau wissen, dass sie schließen müssen, Unsicherheiten, weil sie sich relativ alleingelassen fühlen vom Arbeitsamt, was sie nicht erreichen können, wenn sie Leute in Kurzarbeit schicken sollen.
Und zum Schluss unserer Sendung gibt es noch Neuigkeiten bei der Süddeutschen Zeitung. Dort wird es nämlich künftig eine Frau an der Spitze geben, Chefredakteurin und damit eine der wenigen Frauen an der Spitze einer überregionalen deutschen Zeitung überhaupt, wird Judith Witwer. Damit löst sie den langjährigen Chefredakteur Kurt Kister ab, der sich auf eigenen Wunsch zurückzieht, wie es heißt. Ja, und das war es auch schon mit Medias Res für heute. Unsere Sendung und all unsere Beiträge finden Sie natürlich online. Gleich folgt der Büchermarkt für Sie, dort dann am Mikrofon Miriam C. Bis hierhin hat Sie Miriam Kitt begleitet. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Einen schönen Tag.